Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum dritten Abend unserer Vortragsreihe Optimismus ist Pflicht, eine Welt zwischen Hoffen und Bangen. Ich hoffe immer, dass die Referenten kommen. Einer, der mal aus Kiel kam und mit dem Zug fuhr und dann auf den letzten Drücker es wirklich schaffte, obwohl er morgens um 4 aufgestanden ist oder so, kam hier atemlos rein und sagte: Wer mit der Deutschen Bahn fährt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Unser Referent heute hat die Kontrolle noch da. Das ist schön. Wir haben jetzt auch die Technik einigermaßen im Griff und können also loslegen. Ich sage wieder mein Verslein auf. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre hier an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik. Organisiere für Sie diese Vortragsreihen im Studium Generale. Wir sind sage und schreibe in der 30. Folge. Und an der Stelle warte ich immer auf ein großes Raunen und Begeisterungswogen, die über mich hinweg. Ja, so stelle ich mir das vor. Nein, so war es nicht gemeint. Aber trotzdem danke. 30. Folge. Sie kennen das bereits. Ich weise immer darauf hin, in diesen schönen Faltkärtchen. Da finden Sie einen Link. Können Sie leider nicht anklicken, aber abtippen. Auf einer Internetseite, da sind gespeichert 350 Vorträge der bisherigen Reihen. Ich pflege an dieser Stelle hin und wieder ganz bescheiden und schüchtern zu erwähnen, dass es außer mir niemand merkt, auch an dieser Hochschule nicht, dass das wahrscheinlich das größte Tonarchiv oder Podcastarchiv, wie auch immer Sie es nennen wollen, dieser Art an einer deutschen Hochschule ist. Aber ist ja egal. Sie finden da jedenfalls was, so für lange Winterabende ist vorgesorgt, herzwärmend. Ja, heute ist zu Gast Professor Dr. Dieter Schütz, er kommt aus Köln zu uns. Und bei den meisten Referenten, die wie er schon mal da waren, kann ich nach ein paar Mal einigermaßen auswendig wiedergeben, was sie denn so getrieben haben. Bei Herrn Schütz fällt mir das immer schwer. Deswegen habe ich einen Zettel, um repetieren zu können, was er denn alles studiert hat. Und das ist so, wie man das so früher immer gemacht hat. Er hat studiert Kunstgeschichte, Komparatistik, Germanistik, Kulturanthropologie, klassische Archäologie und niederländische Philologie in Bonn, Köln und Berlin. Und er hat promoviert und ich überspringe jetzt mal ein paar Sachen, damit wir vorankommen, hat zuletzt gelehrt und tut das immer noch in Köln an der Hochschule Fresenius und hat uns schon öfter hier vergnügt mit unterhaltsamen und interessanten und aufgeladenen Vorträgen. Heute werden wir hören etwas über Optimismus als Verpflichtung in Kunst und Design. Wir sind sehr gespannt, im Nachgang kommen wir wieder miteinander ins Gespräch, aber jetzt freuen wir uns auf das, was Herr Schütz uns erzählen wird. Viel Vergnügen. Ein Viertel. Um 9 ist Sense.
Ja, so, dann nehmen Sie das Licht aber nicht.
Nein.
Dass das Mikro zu Ihnen weist.
So, ja. Guten Abend, meine Damen, meine Herren, guten Abend. Ich habe eigentlich nie so ein Gerät, weil meine Stimme sehr laut ist, aber das Gerät ist, glaube ich, zum Mitschneiden da, sonst brauchst du das nicht. Ich muss noch mal sagen, wie schön die Leuchten sind, die sind aus dem Rheinland. Ich beschäftige mich ja, das ist so eine klassische Dimidot-Professur, deswegen kann ich montags mit Design. In Düren gab es eine Firma Peil und Putzler, die haben die Leuchten produziert, diese Ausstatter der 50er, 60er Jahre, die hatten Geschmack. Das muss ich immer wieder sagen. Ich kenne das aus anderen Hörsälen. Es geht also um Optimismus und Hoffen und Bangen. Ich habe heute Nachmittag in der Eisenbahn, ich sage immer Eisenbahn, das klingt so schön konservativ, einfach gegoogelt, dann habe ich diese Seite gesehen und da ist übrigens die Veranstaltung hier auch angekündigt. Finde ich sehr schön, dass Sie sich darum auch bemühen. Da gibt es ein T-Shirt, das heißt Optimismus ist Pflicht, Jogginganzug gibt es nicht und dann natürlich. das berühmte Popper-Zitat oben, rechts, in der Mitte und ein Stick und so weiter. Ich habe dann, das ist so, wenn man so ein Thema gestellt bekommt und wir darüber gesprochen haben, ist man natürlich sensibilisiert. Also ich finde jeden Tag eine Schlagzeile, auf der Hoffnung steht. Beim Fußball und bei einem Interview mit jemandem, der sich um die Synagogen Sorge macht. In Köln haben wir immer ein Polizeiauto vor der Synagoge stehen. Und hier geht es um den grünen Kapitalismus, der vielleicht zu Grabe getragen wird. Und es gibt natürlich ganz viele Religionsgemeinschaften, die mit diesem Begriff operieren und offenbar dann irgendetwas anbieten, das die Hoffnung auf das Leben fördert und die Angst vor dem Tod etwas nimmt. Ja, ja, gern.
Gerade rücken, das rutscht so rüber.
Okay.
Wir nehmen jetzt Ihre Krawatte.
Prima. Ich zeige Ihnen eine Pietà aus dem Rheinland, also ein sogenanntes Vesperbild, sowas gibt es auch nur im Rheinland, mit einer Ausnahme in Coburg, sonst haben wir das nur im Rheinland. Und es gibt natürlich, es gibt noch eine Ausnahme, nämlich im Petersdom von Michelangelo, eine Pietà. Also der Christus ist richtig verprügelt und da ist eigentlich keine Hoffnung. Sie macht sich auch überhaupt keine Hoffnung, obwohl sie ja doch davon erfahren hat, dass das ihre Aufgabe ist und dass es irgendwann zu Gutem führt. Hier ist das ganz anders. Ich habe immer Legenden drunter geschrieben, da spare ich mir 3 Minuten, wenn ich das eben nicht noch vortragen muss. Das ist offenbar eine spanische Arbeit und viel später, 17. Jahrhundert, und das ist ja auch ganz anders. Also da liegt er ja breit nicht, der ist nicht auf dem Schoß, wie wir das sonst im Rheinland so gewohnt sind. Und sie guckt nach oben und macht eine ausführende rhetorische Geste mit der rechten Hand, so als wollte sie sagen, siehst du, hat alles geklappt, jetzt bist du dran. Das ist ja jetzt offenbar deine Aufgabe, den Rest zu regeln. Noch ein Beispiel, ein sogenanntes Pestkruzifix. In der Pestzeit entstanden, also im 14. Jahrhundert, und das ist aus Rottenburg am Neckar. Auch dieser Christus ist ohne jede Hoffnung für denjenigen, der ihn betrachtet. Also das ist eben nur zur religiösen Versenkung geeignet. In Köln haben wir eine Arbeit aus, um 1500 in der Kirche Groß St. Martin. Da ist der noch relativ athletisch, der ist nicht so blutüberströmt. Und das ist der sogenannte Christus Salvator, der erlöst. Und das ist dem auch zuzutrauen. Und der Johannes, von uns aus gesehen rechts neben ihm, der schaut nach oben. Und auch der führt einen rhetorischen Gestus aus und sagt, so ist das Literatur. Es geht dieser Tod und der dient der Erlösung der Erbsünde. Als Adam und Eva vertrieben worden sind aus dem Paradies, so steht es bei Genesis, hat man denen Hoffnung gemacht und hat gesagt, also das regeln wir irgendwann. Und Gott hat denen sogar Kleider gegeben. Also der hat nicht gesagt, geht raus, könnt ihr ja mal sehen, ob ihr irgendein Tier erlegt und dann Fell habt. Der hat den Kleider gegeben. Also das war nicht ganz ohne Hoffnung. Ich habe dann in der Bibel nach diesem Kontext gesucht und habe dann diese Stelle im 3. Korintherbrief gefunden, die ich jetzt vortrage. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete, immer schöner Konjunktiv, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir nichts nütze. So geht das die ganze Zeit weiter. Es wird immer auf Hoffen gesetzt durch Liebe. Ich habe eben gehört, dass ich nur eine Viertelstunde Zeit habe. Deswegen kann ich das ganze Zitat nicht vorlesen. Nachher müssten Sie nämlich noch Musik hören. Und sowas dauert ja immer länger. Ja, also zum Schluss sagt er dann, nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Was ist das? Das ist der Beamer, nicht der Rechner. Ah ja, fein. Danke. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ich habe dann im Koran nachgesehen, da habe ich auch was gefunden, Sure 255, folgende. Und wir werden euch ganz bestimmt mit etwas Furcht und Hunger und Mangel an Hab und Leben und Früchten prüfen. Doch verkünde frohe Botschaft den Geduldigen, die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Also das ist auch nichts aussichtslos, sondern das Gegenteil. Es gibt ein paar Attribute, die zur Hoffnung gehören. An erster Stelle ist es der Anker, den man immer wieder in bildlichen Darstellungen sieht. Hier ist eine Sandsteinarbeit aus dem preußischer Kulturbesitz, also aus der Skulptursammlung. Unzugeordnet, wir wissen nicht von wem, frühes 18. Jahrhundert, da sehen Sie eine weibliche Figur, offenbar die Allegorie der Hoffnung, auf Lateinisch Spes, die einen Anker in den Armen hält. Hier eine Arbeit aus einem berühmten Friedhof in Genua, Cimitero di Staglieno, der ist aus dem 19. Jahrhundert, deswegen ist da nichts Älteres. Da steht eben die Hoffnung, auch die hat einen Anker und blickt nach oben zum Himmel. Also eine Grabplastik, ein Gemälde. Da kann man die Legende nicht lesen, ne? Ne, das kann niemand lesen, ne? Weil das ist auf der Tafel. Das ist wie? Nee, ne? Ach so! Ach so! Ja. Oh. Verstehe. Und da ist auch niemand am Beamer, der da so ein Buch drunter legen kann, ne? Ich habe mir das aber auch. Wie? Ja, nicht schlecht. Hey. Ja, klasse. Ja. Ich komme ja noch aus einer Zeit, wo es einen Assistenten gab. Ne? Ja, das war eine Ehre, da zu stehen und so. Das war natürlich ein Diaprojektor. Ne? Da war die Welt noch in Ordnung, keine Moiré-Effekte auf den Bildern und so. Ne? Das war eine Ehre, da wurde man mit Namen verabschiedet. Und gegebenenfalls hieß es dann, wir gehen nachher noch in Weinlokal, kommen Sie mit einem Ordinarius. Ja? Francesco Guardi aus dem Bringling Museum of Art in Sarasota, Florida, 18. Jahrhundert. Hier sehen Sie eine Figur mit Ähren. Und sie blickt auf das Meer. Das sind beides Hoffnungssymbole. Das Meer als Symbol für Wiederkehr der Natur, für Unendlichkeit und die Ähren natürlich auch für Fruchtbarkeit. Und das in aller Regel wiederholt sich das ja jedes Jahr. Das ist schon etwas komplizierter, die Attributbildung. Hier ganz deutlich Hans Sebald, ach, da kann man es auch lesen, Hoffnung. Das ist ein Kupferstich aus dem 16. Jahrhundert. Da sehen Sie rechts jemand in dem Zwinger. Also auch die Befreiung aus Fesseln ist ein Attribut der Hoffnung. Hier nochmal ein Anker, französische Arbeit aus Mons, also Bergen. Das war ja vor 4-5 Jahren europäische Kultur in einer Klosterkirche. Und das ist aus dem 16. Jahrhundert, ist aus Alabaster, also nicht aus Stein, aus Marmor oder dergleichen. Klassizistischer Bildhauer aus der Schinkelschule, Christian Rauch. Es gibt in Berlin überall Plastiken, also auf der Schlossbrücke und so weiter. In dem Fall andere Reihenfolge, Liebe, Hoffnung, Glaube. Die Hoffnung streckt die Arme aus zum Himmel. aus der Kirche in Bad Arolsen. Romantischer, sogenannter Präraphaelit, also aus dieser religiösen Szenerie des 19. Jahrhunderts, also Stuttgart, Karlsruhe, Düsseldorf, Julius Schnorr von Karlsfeld, die sogenannten Nazarener, der hier die drei Figuren in dem Falle mit Bändern versieht, sodass man nicht raten muss, wer ist denn da zu sehen. Also die Hoffnung auf der rechten Seite betend und zum Himmel schauend, links die Treue, den Kelch, also Symbol der Eucharistie, und die Caritas, die sich um alle bemüht, also Symbol der Liebe, der Fürsorge. Hier ist das ganz ähnlich, auch aus der gleichen Zeit, 1858, die Arbeit ist im Privatbesitz. Und deswegen ist dann da immer so eine Website dahinter. Man kriegt das, also, oder ich müsste mal wieder so einen Studenten mit Photoshop bemühen, der mir das wegmacht, die Schrift. Also, Sie haben sich jetzt an die Attribute gewöhnt. Interessant ist, dass in dem Genter Altar sehr früh, 1432, Hubert und Jan van ein Gemälde in der Kirche, in der Bavo-Kirche in Gent, mehrteilig, ich zeige nur den Mittelteil, wo das geschlachtete Lamm auf dem Altar steht. Also als Sieger, nicht als totes Tier. Das kann man nicht lesen, das ist Giorgione. Oder doch? Nö, ne? Das kann man nicht lesen. Ich kenne das Bild aber auch. Il Tempesta, das Gewitter, das ist wahrscheinlich, also das ist eine italienische Szenerie, ganz eindeutig, frühes 16. Jahrhundert. Und das ist eine Szene der Heiligen Familie auf der Flucht. Sie rechts nähert den Jesus, links steht der Johannes in so einer Beobachter- und Warteposition. Der Stab ist der Hinweis auf Hoffnung. Also es gibt verschiedene, wie Sie jetzt gesehen haben. Es gibt den Anker, ich suche hier so ein Zitat, und eben auch den Stab. Im Psalm 23 heißt es, muss ich auch wandern, dein Stab und dein Stock geben mir Zuversicht. Also stütze ich mich mal wieder auf die religiöse Literatur bei diesem Argument. Übrigens oben der Blitz, das soll, man interpretiert sowas ja immer ikonografisch, das soll die Schlange oder eben der Teufel sein. Das hängt in Venedig in der Akademie. Das Roger van der Weyden, flämischer Maler, früh niederländischer, die sogenannte Sacra Conversazione, also ein Treffen, Maria und Kind links und rechts die vier Apostel, aber in Rollenfiguren. Also links, die sind antikisch gekleidet, also links, ganz links der Petrus mit dem Schlüssel eindeutig, links, also dann daneben der Johannes. Rechts aber, die sind zeitgenössisch dargestellt, also mit den Kleidern, wie man sie so in 1460er Jahren trug. Das sind Personifikationen von Kosmas und Damian, also Schutzpatron, manchmal heißen Apotheken auch so, ne? Also in so etwas traditionelleren Gebieten. Bei uns heißen die immer nur Bärenapotheke, Hirschapotheke und so, Löwenapotheke, ganz langweilig. Und die haben Geräte in der Hand, Urinflasche und Spatel und so weiter, also als eindeutige Attribute. Und unten sehen Sie genau über den Blättern eine Lilie. Auch das ein Zeichen der Hoffnung, denn, und das ist der Witz an der Sache, nach langen ikonografischen Überlegungen hat man festgestellt, dass es ein Dedikationsbild für links den Petrus, der, man hat hier das Porträt von Piero di Medici genommen, der hatte Gicht. Und die Pflanzen rechts und links neben der Lilie ist wiesenknöterig, das hilft bei Gicht. Gegengicht. Also hoffen die, dass er von dieser Gicht befreit werden möge. Das ist der Gehalt dieser Sacra Conversazione. Der Vater der Danae hat sie in ein Gefängnis gesteckt. Das ist, Entschuldigung, der Großvater, weil es hieß, seine Enkelin würde ihn eines Tages töten. Und die sitzt also im Gefängnis. Und nach Geschmack vom Zeus ist sie ganz nett. Deswegen kommt er als Goldregen von oben in das Gefängnis hinein. Der Zeus hat sich ja permanent verwandelt, wie wir aus den Metamorphosen des Ovid wissen. Und Hauptsache, es kommt zur finalen Begegnung, auf Deutsch Sex. Und das geht auch, wenn man als Goldregen da reingeht erstmal. Und danach kann er ja sich wieder verändern. Das hängt in der Pinakothek. Jan Gossard ist der Maler, ein Flame. Das hängt also in der Münchner Pinakothek, frühes 16. Jahrhundert. Andrea del Sarto, italienischer Maler, wie man am Namen hört. Das ist ein Ölgemälde auf Holz in dem Fall, aus der Dresdner Galerie. Und hier sehen Sie Abrahams Opfer. Der bringt seinen Sohn um und im Augenblick kommt von oben ein Engel und sagt, stopp. Er wird da eben Einhalt gebieten. Das Floß der Medusa von Theodor Géricault hängt im Louvre. 1816 hat es eine große Expedition nach Senegal gegeben, der Franzosen. Also nach Napoleonisch wollte man dann wieder mal dahin. Und da sind etwa 150 Menschen schiffbrüchig geworden und haben ein Floß gebaut aus dem Resten des Schiffes, haben sich zum Teil gegenseitig aufgegessen, haben Urin getrunken und ein paar sind dann schließlich gerettet worden. Hier sehen Sie die Situation, wo ganz oben rechts ein Schiff aus der Ferne kommt. Das ist also ein Historienbild, das ist wirklich so passiert. Und zwei Jahre später hat der Géricault das gemalt, hängt in der großen Galerie im Louvre. Und es zeigt eben einerseits das Bangen, das ist ja das Thema, andererseits das Hoffen auf die Rettung. Beim deutschen Comic steht Fliehen und im Französischen steht Je suis médusé. Das würde ein Deutscher nicht verstehen. Ich fühle mich medusiert bei Asterix. Das würden wir ja gar nicht wissen, was damit gemeint ist. Dann würden wir an die andere Medusa denken und das ist ja verwirrend. Bei Goethes Dramen gibt es Iphigenie auf Tauris und es gibt ja diesen berühmten Satz, das Land der Griechen mit der Seele suchend in ihrem Monolog und im vierten Akt. Und die blickt also rüber nach Griechenland von Tauris aus und sehnt sich nach der Familie. Der Orest, ihr Bruder, hatte seine Mutter umgebracht, die Klytämnestra, und ist dann auch auf die Insel gekommen, um sie zu retten. Und das ist also ein berühmter Monolog, den sie spricht, den rezitiere ich, ich versuche es zumindest. Wenn ich sage, ich muss jetzt leider was einschieben, so bin ich. Und die Studenten sagen immer, also es gibt ja da so, wie heißt das? Das ist Evaluation, ja? Also da frage ich mich immer, ob der Einstein auch evaluiert wurde, ob jemand gesagt hat, der schweift immer ab und erzählt von seinem Geigenspiel oder so. Und ja, also bei dem Versuch zumindest, das wird ja auch aufgenommen, das ist dann natürlich irritierend. So am Anfang habe ich noch Jura studiert, ich nenne ja da nicht alles, das machte man. Man ging einfach mal in den Nebenraum, da war Jura. Und da war ein berühmter Strafrechtler, der hatte also den Gesetzestext in der Hand, ging in die zweite Reihe und sagt, können Sie mal vorlesen, Paragraph 123, versuchen Sie es zumindest. So arrogant, wenn ich das heute machen würde, wenn das eine Frau wäre, käme die Frauenbeauftragte und hätte ich also direkt Schwierigkeiten. Also, sie sitzt da, ich zitiere, und es gewöhnt sich nicht mein Geist hierher. Die ist ja da gefangen, wird bedrängt, das ist eine MeToo-Geschichte, von dem Thoas. Und das ist aber ein kluger Typ, intelligenter Typ, rücksichtsvoll. Der sagt, nee, okay, wenn du auf jemand anders wartest, dann halte ich mich hier zurück. Und es gewöhnt sich, ich hebe noch mal an, und es gewöhnt sich nicht mein Geist hierher. So manches Jahr bewahrt mich hier verborgen ein hoher Wille, dem ich mich ergebe. Doch immer bin ich, wie im ersten, fremd. Denn ach, mich trennt das Meer von den Geliebten. Und an den Ufer stehe ich lange, das Land der Griechen mit der Seele suchend. Und gegen meine Seufzer bringt die Welle nur dumpfe Töne, brausend mir herüber. Weh dem, der fern von Eltern und Geschwistern ein einsam Leben führt. Ihm zehrt der Gram das nächste Glück vor seinen Lippen weg. Ihm schwärmen abwärts immer die Gedanken nach seines Vaters Hallen, wo die Sonne zuerst den Himmel vor ihm aufschloss, wo sich Mitgeborene spielend fest und fester mit sanften Banden aneinander knüpften. Ich rechte mit den Göttern nicht. Allein der Frauenzustand ist beklagenswert. Zu Haus und in dem Kriege herrscht der Mann. Und in der Fremde weiß er sich zu helfen. Und dann kommt der Orest und der Pylades, die auf der Insel weilen. Und sie sagt, du siehst mich hier voll Sorgen und Erwartung des sicheren Trostes, den du mir versprichst. Und dann berichtet der Pylades davon, dass also der Bruder angekommen ist, und sagt, er ist geheilt, den Felsenboden des ungeweihten Ufers und den Sand betraten wir mit fröhlichen Gesprächen. Der Hain blieb hinter uns, wir merkten es nicht, und herrlicher und immer herrlicher umloderte der jugendschöne Flamme sein lockig Haupt. Mut und Hoffnung und sein freies Herz ergab sich ganz der Freude, ganz der Lust, dich, seine Retterin, und mich zu retten. Sie wird in der Tat gerettet, soweit Iphigenie auf Tauris, Goethe. Und das hat dieser Feuerbach sehr klassizistisch dargestellt. Also das ist ja so, die hat ja sowas Michelangeleskes, Kräftiges. Ne? Das ist ja kein zartes Pflänzchen. Berühmtes Bild, die gescheiterte Hoffnung. Die Rezeption hat das so genannt, Caspar David Friedrich. Das heißt aber eigentlich das Eismeer. Hier sehen Sie ein Schiff, das im Eis bricht und auseinanderfällt. Und der Friedrich war sehr religiös, Protestant. Das Bild ist 1823 entstanden, hängt in der Hamburger Kunsthalle. Die Rezeption hat, also die Kunstwissenschaft gesagt, dieses Auftürmen des Eises da oben zeige zum Himmel. Und das sei doch ein Zeichen der Hoffnung. Es sei nicht unbedingt eine gescheiterte Hoffnung. Das wird immer wieder paraphrasiert. Das habe ich entdeckt im Netz. Da hat also ein Bildhauer, absolut drittklassig, hier so ein bisschen Asphalt gestapelt und nennt das gescheiterte Hoffnung. Ist auch nur ein Salzgitter, also ist in Ordnung. Das ist schon besser. Das ist letzte Woche am Metropolitan Museum zwischen den Säulen. Ein bisschen trist da die Situation. Da haben die den Bildhauer und Maler gebeten, diesen Bereich dazwischen zu gestalten. Das habe ich von der Webseite des Metropolitan Museums, und das habe ich, wie Sie sehen, vorgestern in der Zeitung gelesen. Ich lese in der Zeitung. Und da ist auch eine Legende unten, da wird der Künstler, den ich nicht kenne, genannt. Und da heißt es Neri Bagramian, heißt er. Also das klingt so ein bisschen nach Indien, so wie der Janish Kapoor oder Bangladesch oder so. Farbig, sehr zeitgenössisch, und drängt sich das zwischen die Säulen und es, ja, vermutlich ein Zitat. Und im Hintergrund dann so ein IKEA-Regal. Nach dem Krieg gegen Frankreich 70-71 hat Puvis de Chavannes, der französische Maler, die Hoffnung dargestellt in einem blühenden Feld. Das ist der Hinweis auf die Hoffnung, dieses blühende Feld. Und das Bild ist auch so betitelt. Und sie hat einen Ölzweig in der Hand. Der Ölzweig ist auch Symbol des Friedens. Das kennt man aus dem Alten Testament. Der Noah hat einen Ölzweig in der Hand. Ein Bild von Gustav Klimt, das Hoffnung 1 heißt. Es gibt zwei. Das ist das frühe Bild. Wir sehen eine Schwangere im typischen sezessionistischen, an byzantinischer Kultur orientierten Malweise. Oberhalb ihres Kopfes ist allerdings ein Totenkopf. Das ist so ein Vanitas-Motiv, typisch für die Sezession. Also die sogenannte Wiener Sezession. Die Wiener sagen immer, es gibt keine Wiener Sezession, es gibt nur Sezession. Wir sagen aber Wiener, weil es eben auch eine Münchner, und das wissen die aber nicht, und eine Berliner gibt. Also typisch für den Stil, auch so dieses etwas Pessimistische, das ist auch typisch für die Jahrhundertwende, dieses etwas Symbolistische, nicht? Komm in den totgesagten Park und so, das passt ja alles. Das ist die Nummer zwei. Ich habe versäumt zu sagen, wo das Bild hängt. Das hängt in Kanada, in Ottawa, in der National Gallery. Und die zweite Fassung ist dann 6 Jahre später, 1908, entstanden. Die ist im Museum of Modern Art New York. Auch da sehen wir unten Trauernde und das ist zwar offiziell eine Hoffnung, aber links vor ihrem Bauch sind so wieder Formen, die an einen Totenkopf erinnern. Roy Lichtenstein, es ist hoffnungslos. So hätte es beginnen können, aber es ist hoffnungslos. Ein Gemälde von Roy Lichtenstein, also aus der Pop Art, 1963 gemalt, ist im Basler Kunstmuseum. Der zitiert ja permanent Comics. Dieses Comic hat es auch gegeben und er übernimmt den Text, vergrößert alles und setzt das dann in Versalien, wie am Grabstein, um es noch deutlicher zu machen. Und sie hat Tränen um die Augen. Kontext haben wir nicht. Ein irischer Künstler namens Ian Hamilton Finn, leider früh verstorben, vor etwa 20 Jahren, der hat so Konzeptart gemacht. Also manchmal kein Werk, sondern einfach nur einen Text an die Wand gehängt und gesagt, das ist meine Arbeit. Hier gibt es eine Arbeit, die in einem Garten ausgestellt ist, in Schottland, in einem Park, Lanarkshire, den er ausgestattet hat mit seinen Plastiken, und er hat mit Blick auf das Jubiläum der Französischen Revolution ab 1884, deswegen habe ich der FF hingeschrieben, es gibt auch Arbeiten von nicht nur 1984, also 200 Jahre später, knappe 200 Jahre, sondern eben tatsächlich auch 1989. Erinnert also an die Französische Revolution und sagt hier, ich bin zwar schockiert auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber doch beruhigt und besänftigt durch eine große moralische Idee. Denn die Guillotine, die hier ja dargestellt ist, aber völlig reduziert, Sie sehen ja kein Gestänge, gar nichts. Also eine Guillotine sieht so aus, ja, aber wir sehen ja da nur das Messer. Er will damit aber darauf hinweisen, wie humanistisch diese Idee war, die Menschen nicht mehr zu vierteilen oder zu verbrennen oder irgendwas, sondern in Sekunden zu töten. Das ist ein relativer Fortschritt, der eine Folge der Revolution gewesen ist. Das ist dieser Monsieur Guillotine, der die Maschine erfunden hat. Etwa kurz nach der Französischen Revolution. Penck, der neue Wilde, also manchmal, da bemerke ich dann, wie lange das alles schon her ist. Die neuen Wilden, das war 80er Jahre, das ist 40 Jahre her. Also wenn man 20-jährige Studenten hat und sagt, das ist so die zeitgenössische Wilde, zurück zur Malerei, nach dem Konzeptkunst und so weiter, das ist alles schon alt. Und dieses Bild ist sogar von 63, vermutlich als Reaktion auf den Mauerbau gemalt. Er geht von der einen Seite auf die andere und die Brücke brennt. Das ist eine mögliche Deutung. Die andere ist auch einfach die, dass er vielleicht auch eine persönliche Veränderung gemeint hat und einen schwierigen Übergang in dieser Werkphase zur Kenntnis genommen hat. Der ist dann so etwa 80 in den Westen gekommen und ist einer der größten Vertreter neben dem Baselitz, Kiefer, Richter und der Kiefer wird ja jetzt wieder dauernd interviewt und der Wim Wenders hat einen Film gemacht, der war, ich weiß nicht, bei Arte oder irgendwo lief. Also immer noch aktuell, dieser Penck. Ich komme zu einem ganz anderen Bereich, nämlich zur Werbung. Ich lese das nicht vor, keine Sorge. Solche Anzeigen erscheinen ja täglich und die sind voller Hoffnung. Also ich habe heute wieder eine Stunde Verspätung gehabt. Aber hier wird eben in die bessere Infrastruktur investiert. Müssen wir mal abwarten, wie lange das dauert, für mehr Pünktlichkeit und Klimaschutz. Auch das ist eine Werbung, sehr clever gemacht. Das brauche ich gar nicht zu schildern. Es ist kein Plakat und nichts im Netz und Instagram, und so, sondern einfach auf die Fassade geschmiert. Wenn Sie ein Problem haben, rufen Sie da an. Das ist von Leo Burnett, der Agentur, eine Werbung gegen Schuppen. Sie sehen auf einen vermutlich weiblichen Kopf mit dem Mittelscheitel. Links steht Before mit einzelnen Buchstaben. Das sind Schuppen und rechts sehen Sie keine. Also das ist ja auch, Schuppen machen einem ja bange. Und unten rechts ist die Hoffnung. Nehmen Sie Head and Shoulder, dann... Und das ist schon in Ordnung. Dieses heißt sogar von Banksy, There's always hope. Das ging ja um die ganze Welt, ist immer noch aktuell, dieser Ballon, den gibt es als T-Shirt und als Poster und so weiter. Das ist das Ursprungsbild gewesen 2002 an der Waterloo Bridge in London. Und es gab ja nachher auch ein Gemälde, das haben Sie mitgekriegt, 2019 war das, glaube ich, also vor Corona, wo das geschreddert wurde bei Sotheby und dann der Wert enorm gesteigert. Das ist in London eine Arbeit von Banksy am Marble Arch. Ich zeige gleich den Kontext. Da ist ein hockendes Mädchen, die hat so eine Laterne in der Hand. Das ist das Symbol von Distinction Rebellion und dahinter steht From this moment despair ends. And Tactics begin. Also auch das ist Hoffnung. Jetzt endet das alles, die Verzweiflung. Und da hinten ist natürlich so die übliche asiatische, so, take a nice photo, baby. So sieht das. Das ist der Marble Arch in London. Der stand übrigens vorher vom Buckingham Palace und da wollte er mit der Kutsche durch. Aber der Bogen war so klein, da hat keine Kutsche gepasst, also hat man das in Hyde Park gestellt. Hier ist dieses aufgesprühte Werk von Banksy zu sehen, an der Stelle direkt neben dem Marble Arch in London. Der Banksy hat ein Hotel gekauft in Bethlehem 2017, nämlich Wallet Off. Hotel, hier ist die Wand, die Mauer, hochaktuelles Thema. Ich rede nicht über den Krieg, ich rede auch nicht über Philosophie oder sowas oder Politik. Also das ist eine Arbeit von Banksy, dieses Hotel, auch ausgestattet mit seinen Arbeiten. Und ganz in der Nähe hat er Picasso zitierend, eine Taube, wieder mit dem Ölzweig, gleiches Motiv, gesprüht. Hier auch ganz in der Nähe der Mauer in Bethlehem, also 40 Kilometer von Tel Aviv entfernt, sehen wir jemanden, der einen Blumenstrauß wirft, vermutlich über die Mauer. die Tatsache, dass der Banksy ein Hotel gekauft und gebaut hat und da mal gesprüht hat, hat dann dazu geführt, dass viele sich aufgefordert fühlen, weiterzumachen. Das sind alles keine Banksys, aber das passt ihm sehr gut, dass er da ein Initiator ist. Das ist die eben erwähnte Taube. 1949 hat er den Weltfriedenskongress gegeben und dazu hat der Picasso eine Taube als Symbol entworfen, übrigens wieder mit dem Zweig im Mund. Das gibt es dann nachher als Zeichnung, so Minutenzeichnung von ihm in den 60er Jahren und, oder zum Beispiel als Litto viel, viel früher in den 50er Jahren. Und das zitiert der Banksy. Ich komme jetzt zum Design. Also das war Advertising und Malerei und Plastik. Das ist so eine Teekanne aus dem 19. Jahrhundert. Und auf Anhieb würde man sagen, ja, ist doch okay. Nein, das ist eben nicht okay. Es ist eine Stilmaskerade, es ist eine Kopie, es ist eine Fälschung, es ist nicht vermeintliches Rokoko, sondern es ist drittes Rokoko, also eine Kopie. Und damit, mit diesen Stilmaskeraden, haben wir das ganze 19. Jahrhundert gelebt und dagegen wendet sich das 20. Funktionalismus und sagt, das ist nicht zeitgemäß, sondern eine Teekanne. Das ist eine von der Marianne Brandt erbauert worden, 1924. Aus Silber. Die Idee des Bauhauses, der Utopie einer totalen Einheit und jeder möge so leben können, das funktioniert natürlich nicht. Sie können sich ja nicht, wenn Sie normaler Mensch sind, eine silberne Teekanne leisten. Also das muss dann schon ein anderes Material sein. Insofern ist das erstmal nur ein formaler Entwurf, der aber weitreichende Folgen bis heute hat. Also wenn Sie heute Teekannen aus Steingut, Steinzeug oder Porzellan sehen, ist eigentlich kein reliefierter Dekor mehr, es sei denn, Sie kaufen KPM, also gute alte Sachen. Aber es ist ja eigentlich befreit von Dekor und es ist auf strenge Grundform zurückgeführt, in dem Fall die Kugel und unten das. Auch das von Michael Graves entworfene, in den 80er Jahren entworfene Eieruhr ist eine ironische Brechung gegen, ich zeige jetzt die Aufgabe des Design, gegen den Funktionalismus der Ulmer Schule, 50er Jahre. Das war eben alles sehr ernst und streng und rechte Diktatur des rechten Winkels hieß das. Und die sagen, wir machen das wieder lustig und geben damit Lebensfreude. Heutige Designer sind immer wieder aufgefordert, etwas zu entwerfen, was zum Beispiel Flüchtlingen hilft. Das ist ein modulares System eines Designers, der heißt Daniel Kerber, der hat Flüchtlingszelte entworfen, ohne Stangen und mit Planen, die sowohl für den Winter, also wärmend, isolierend geeignet sind, als auch für den Sommer, die luftdurchlässig sind und atmungsintensiv. Und das haben sie in 2 Minuten aufgebaut. Das ist eben wichtiger als ein Formalismus, als ein Formproblem zu lösen, also ein stilistisches Formproblem zu lösen im Design. Rudi Bauer, ein Schweizer Typograf, der arbeitet im Augenblick an einem Leitsystem für die Pariser Metro, der hat in Köln eine Plastik installiert. Hier rechts ist das Verwaltungsgericht und Finanzgericht. Und das ist das Zeughaus, das alte Kölner Waffenhaus aus dem 16. Jahrhundert. Ist jetzt Museum, historisches Museum. Und hier sehen Sie eine Passage, einen Durchgang und oben ist Text. Und da wird an die Opfer des Nazi-Regimes erinnert, durch Schrift, also Typografie im Raum. Hier sehen Sie diese Hommage an die erschossenen Soldaten von unten fotografiert. Die Hoffnung ist in dem Fall Design oder Kunst, die etwas anschaulich macht und durch die Rezeption Hoffnung wecken kann bei den Betrachtenden. Am Düsseldorfer Flughafen sind vor 25 Jahren 100 Menschen umgekommen bei einem Brand. Die haben den Ausgang nicht gefunden. Seitdem lehrt man im Design verstärkt Orientierungs- und Leitsysteme. Das ist ein wichtiges Thema und funktioniert ganz gut. Frankfurt ist Otto Leicher und Düsseldorf, Köln, Berlin, Schiphol in Amsterdam von Meixner haben sehr gute Leitsysteme. Oder die Berliner Verkehrsbetriebe von Erik Spiekermann, sehr schönes Leitsystem. Das ist die Aufgabe des heutigen Design. Hoffnung heißt in dem Fall, den Ausgang zu finden und bei einem Brand wirklich zu wissen, wo muss ich denn hin? Bild von 1972, Kinder, die vor einer Napalmbombe fliehen. Dieses Mädchen hier ist unbekleidet, weil auf ihrer Haut die Kleidung verbrannte und sie läuft aus dem Dorf raus, ja vermeintlich hoffend, sich zu befreien von dem Angriff. Ironie der Geschichte ist, dass das eigentliche Bild war, aber weil wir dann kritisieren würden, dass der nichts anderes zu tun hatte, als den Film zu wechseln gerade, das ist ihm noch egal, hat man das dann beschnitten. Also das war das offizielle Pressebild, das weltweit wahrgenommen wurde 1972. Sie kommt dann nachher zu einer Frau, die sie tröstet und ihr Kleidung verschafft. Und somit erfüllt sich zumindest partiell erstmal diese Hoffnung. Das ist ein Meme, das ich im Netz entdeckt habe. Das heißt Hoffnung, und wenn Sie das 180 Grad drehen, heißt das Adolf. Das ist also irgendeine rechte Meme offenbar, die, wie gesagt, kommt der wieder. Sprechen. In der Architektur gibt es auch Versuche, zum Beispiel Flüchtlingen vernünftige Unterkünfte zu bauen mit wenigen Mitteln. Das Haus in Esslingen, das es noch zehnfach in anderen Städten gibt, gleicher Entwurf. Die Architekten heißen Blatter, Erchtel und Probst und nennen das auch Hoffnungshaus, weil sie sagen, wir hoffen, dass sich da die Leute wohlfühlen und wir hoffen auch, dass alle Menschen begreifen, dass man mit einfachen Mitteln halbwegs vernünftig bauen kann. 2019 ist das entstanden, so sieht das aus. Und wie einfach das ist, wie preiswert das ist, sehen Sie auch an diesem Innenraum, eben keine Tapete und kein Marmor und Stucco Lustro oder irgendwas. Hauptsache, die kommen da einigermaßen geheizt unter und die können sich die Wand ja dann selbst gestalten, die Bewohner. Also eine Leichtbauweise, sehr preiswert und sehr schnell zu errichten. So, jetzt probiere ich mal den Sound aus. Beim Fidelio, also bei der einzigen Oper von Beethoven, ist ein Mann im Kerker und seine Frau möchte ihn befreien. Der Gefängnisdirektor hört, dass der Gouverneur zu Besuch kommen möchte und sagt, jetzt müssen wir aber schnell den umbringen, nicht, dass er den rausholt, und sagt den Gefangenen, bitte hebt ein Grab aus im Garten und da werden wir den dann verscharren. Die Freundin, die Frau, die Geliebte, Leonore, schleicht sich in das Gefängnis, verkleidet als Mann. Das Blöde ist, dass sich die Tochter vom Kerkermeister noch in die verliebt und so. So muss das ja immer sein. Und die gibt sich aber irgendwann zu erkennen und sagt, das wird leider nichts. Und sie ist also voller Hoffnung, ihn aus dem Kerker rauszuholen. Und das ist die entscheidende Arie. Jetzt hoffe ich, dass der Sound... Ich lese das rasch vor, was die gesungen hat. Das stand zwar da auf Englisch, aber ich zitiere das nochmal. Komm, Hoffnung, lass den Stern der Müden nicht erbleichen. Erhell mein Ziel, sei es noch so fern. Die Liebe wird's erreichen. Die Liebe ist wieder die Hoffnung. Ich folge dem inneren Triebe, ich wanke nicht. Das haben wir jetzt nicht gehört. Mich stärkt die Pflicht der treuen Gattenliebe. Soweit die, ach, das ist nochmal der Text, die Leonore / Fidelio in Beethovens Oper. So, damit bin ich mit den Bildern durch. Und ich habe extra schnell gemacht, um auf die Uhr zu gucken. Ich habe aber eben doch noch was. Nämlich. Also bisher haben die gesungen, oh, welche Lust in freier Luft den Atem leicht zu heben. Die sind also wieder draußen, zumindest für einen Augenblick, für eine böse Sache. Nur hier ist Leben, der Kerker eine Gruft. Und jetzt gleich kommt die entscheidende Stelle. Wir wollen mit Vertrauen, hat er gerade gesungen, auf Gottes Hilfe bauen. Die Hoffnung flüstert sanft mir zu, wir werden frei, wir finden Ruhe. Links ist jetzt Fidelio, jetzt eindeutig als Frau Leonore, aus der Verkleidung befreit, die denen hilft, ihren Mann zu befreien. Ich schließe auch mit einem hoffnungsvollen. Soweit also Paul McCartney, Hope of Deliverance, Hoffnung auf Befreiung. Habe ich noch 5 Minuten, also ich habe von der Planung her das zum Schluss und ich habe noch eine Seite mit Zitaten. Geht das, Herr Kollege? Wunderbar. Wer von Ihnen studiert denn Design? Oder 1, 2, 3, 4, 5? Ja, immerhin. Also das ist ja im Augenblick, wenn Sie jetzt nicht was ganz Traditionelles machen und sagen, ich mache Webseiten und ein bisschen TikTok-Filmchen und so, nicht ganz einfach heute. Und ich habe 3 Zitate von Renommierten, die gefragt wurden, welche Aufgaben denn heute sind. Also die Lehre sagt natürlich heute, nutzen statt besitzen, das sei ein Designkonzept, also Service Design, nicht neues Produkt, sondern ein altes wiederverwenden oder verändern oder umnutzen, Second Life oder irgendwas. Der Dieter Rams hat gesagt, dass ich muss, oder muss ich sagen, wer das ist? Nee, ne? Ja, also Dieter Rams ist der bedeutendste deutsche Designer, zweite Hälfte 20. Jahrhundert, lebt noch. Der ist wahrscheinlich 85 jetzt, ich habe es nicht nachgehalten. Er lebt in Kronberg im Taunus und war der Chefdesigner von Braun und hat für den großen Erfolg von Braun in den 50er, 60er Jahren gesorgt. Also Rasierapparate, Kaffeemaschinen und so Taschenrechner und so. Der Jonathan Ive, der ehemalige Chefdesigner von Apple, jetzt Dienstleister, jetzt schreibt er Rechnungen, ist aber immer noch der Designer da, der ist großer Fan von Rams und der hat sich auch viele Sachen abgeguckt, gibt das auch zu. Also der iMac sieht sehr ähnlich aus wie eine Box. Also früher hieß das Lautsprecher, so eine Box von Dieter Rams aus den 50er Jahren. Der Rams hat also gesagt, der Wert des zukünftigen Designs misst sich am Beitrag zum Überleben auf dem Planeten. Das ist die Aufgabe des heutigen Designs, zu sehen, wie wir hier auf diesem Raumschiff Erde, wie das der Buckminster Fuller genannt hat, überleben. Der Richard Sapper, ein Deutscher, die Studenten sagen bei Referaten immer Richard Zepper, der war vielleicht mal in den USA, aber das ist, der heißt Zapper. Der hat gesagt, vor 100 Jahren hatten wir wenig namhaftes, gutes Design. Heute haben wir viel namhaftes, schlechtes Design. Und er hofft, dass es besser wird. Philipp Starck, französischer Designer, noch arbeitend, also der Zapper ist sehr alt. Rahms ist alt und arbeitet nicht mehr. Es gibt ja auch Braun nicht mehr. Das ist eine Tochter von Gillette. Da spielt Design also kaum noch eine Rolle. Es gibt ja immer noch Filme. Von dem Hustwit gab es vor letztes Jahr einen Film und es gab eine große Ausstellung in Weil am Rhein. Philipp Starck also hat gesagt, das Immaterielle muss sich aus dem Menschlichen heraus entwickeln. Also damit meint der, dass wir ja Geräte geschaffen haben, die alte Geräte abgelöst haben. Heute sind diese Geräte, die wir entwickelt haben, im Design im 20. Jahrhundert verschwunden. Das sind Mikroprozessoren heute. Und wie soll man die gestalten? Also gibt es andere Dinge, die man gestalten muss. Und Zusammenleben zum Beispiel oder Kommunikation muss man gestalten. Und Starck sagt, das Nachdenken über Leben, Krieg, Geld, Verlangen sei wichtig und die Macht gehe letztlich von denen aus, die die Kommunikation in Händen halten. Und die gilt es zu gestalten. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Ja, herzlichen
Dank. Ach doch, nee, ich habe noch was Wichtiges. Entschuldigung, das habe ich jetzt übersehen. Also, das haben Studenten von mir entwickelt. Ja, das ist ein, das ist so ein Stick auf dem Kleiderbügel. Und wenn Sie an den Kleiderschrank gehen und es regnet, dann verbindet der Stick sich mit dem Handy. Da ist so eine Wetter-App drauf und dann piepst das Handy und sagt: Regenmantel mitnehmen. Internet of Things gibt es seit 5, 6 Jahren. Das war's, habe ich vergessen.
Nun gut. Dankeschön. Ich mache was falsch, ich gucke aus dem Fenster. Ja, herzlichen Dank, Herr Schütz, für Ihren
Da ist das Device noch am Mann.
Nun denn, Sie können unseren Referenten wieder löchern oder noch überlegen. Dann fange ich mal an mit dem Löchern. Diese Zitate am Ende, ich gehe mal dahin, weil das womöglich auch für das studentische Klientel unserer Hochschule ganz interessant ist. Ich spiele jetzt mal ein bisschen den Advocatus Diaboli. Ich kenne solche wunderbaren Zitate von Designern, die die Welt retten, die Kommunikation gestalten, das Leben gestalten. Und denke mir immer, ja, sonst noch was? Ist das nicht ein ziemlich hoher Anspruch? Ist der wirklich einhaltbar oder ist das nur, jetzt böse gesagt, eine andere Form der Selbstbeweihräucherung?
Da ist ein bisschen Minderwertigkeitskomplex dabei, weil es natürlich vor 30 Jahren immer hieß, das seien Gestaltfriseure und seien ja eigentlich Künstler. Aber ich sage im ersten Semester, schreibe ich ja immer an die Tafel, Kunst ist asozial. Design ist konstitutiv. Eine Visitenkarte, die schwarz ist, wo man nichts lesen kann, das ist eine interessante Idee für einen Künstler, aber ich möchte die Telefonnummer wissen, dann muss das muss schon gestaltet sein, das muss man lesen können. Also, die können schon sehr viel erreichen, die Designer. Der Designbegriff hat sich ja erweitert. Und da kann man nicht unbedingt Namen nennen, aber ich meine, Sie alle benutzen Apps, das ist von Designern gemacht, das sind nicht nur Programmierer. Wenn das nur Programmierer machen würden, dann würden Sie nach einer Minute die Lust beim Surfen verlieren, weil Sie etwas nicht finden. Also User Experience zum Beispiel beschäftigt sich damit, zu beobachten, wie Ihr Nutzungsverhalten am Rechner ist. Also Zum Beispiel, wenn Sie von Köln nach Florenz fliegen wollen, von hier nach Florenz, ich sage immer Köln, weil ich da wohne, also Sie wollen nach Florenz fliegen. Bei der normalen Lufthansa-Webseite stand dann, an welchem Tag und mit welcher Maschine, welche Uhrzeit und so weiter. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist das Ziel, die Destination. Das musste der Lufthansa ein UX-Designer sagen, dass der User erstmal das Ziel, wo will ich hin und dann wann und zu welcher Zeit, mit welcher Maschine und so weiter. Das hätte der Programmierer, hat einfach nur gesagt, wieso steht da alles da, da müssen Sie ein bisschen durchklicken. Das machen wir aber nicht, da wären wir unruhig. Ich weiß nicht, ob die Frage damit beantwortet ist.
Es ist zumindest eine Steilvorlage für manch jungen Menschen, denen ich hier in den Reihen sitze. Vielleicht trauen die sich ja mal mitzureden. Dann muss ich nicht für Sie die Fragen stellen, das wäre doch was. Aber vielleicht haben auch nicht nur ganz junge Menschen Fragen, sondern die Mittelalten, die hier auch noch sitzen. Ich wiederhole das kurz für die Aufnahme.
Ja.
Also, Ihre Frage kurz für unsere Aufnahme. Wo ist der Aspekt der Verpflichtung? Lässt die sich ableiten, herleiten aus der Tradition oder aus welchen anderen Aspekten? Die Verpflichtung zum Optimismus in der Kunst und im Design, die ja Ihr Vortragstitel benennt.
Wir haben ja mehrere Beispiele dafür gesehen, dass gesagt wird, die Liebe zum Beispiel sei wichtig. Also die Pflicht zur Liebe, zur Nächstenliebe, zur Hilfe und insofern macht das optimistisch, dass es eine Hoffnung gibt. Sie haben völlig recht, das habe ich so wörtlich nicht gesagt. Dieses Zitat von dem Popper, ich habe zum Beispiel natürlich bei ChatGPT und im Netz nach Design und Optimismus geguckt, das gibt es nicht, weil das für die Designer eine Selbstverständlichkeit ist, gute Sachen zu machen. Und also der Weidemann hat gesagt, ein Logo muss man in Schnee pinkeln können, damit es gut ist. Das ist optimistisch.
Sie fragen, wo kann denn der heute vielleicht nicht mehr ganz so optimistisch gestimmte Designer, und womöglich sind wir da in dem Punkt zumindest mit den Designern mal einig, wo kriegt er denn den Optimismus her?
Fängt an bei einer guten Ausbildung, die sehr wichtig ist, und bei einer breiten Ausbildung und bei der Vermittlung von interessanten Dingen. Das ist nicht ganz so einfach, weil es eben sehr viel gibt. Ich muss damit leben, das ist mein Alltag, dass ich von Studenten höre, dass sie Blade Runner nicht kennen. Auch von berufsbegleitenden 27-Jährigen höre ich das. Und dann frage ich mich natürlich, vielleicht ist aber auch egal, die kennen Bad Boys 17, ist okay. Aber sie fragen eben nach, ich glaube, dass Wissen, dass Information neugierig macht und dass man einen Drang zur Gestaltung hat, besonders eben dann, wenn man erste Erfolge hat. Also ohne blind zu sein für Probleme, sondern man muss sich fragen, was können wir denn dagegen tun? So ein Zelt ist ja eine Lösung. Oder Studenten von mir haben für Flüchtlinge eine Webseite gemacht, und also wo auch zu Spenden aufgerufen wird und so. Das macht Hoffnung, das ist eben kein Verzweifeln. Verzweifeln würde ich, wenn ich Design studieren würde, daran, dass ich keinen neuen Stuhl haben möchte und es gibt schon Stühle. Also der Kanzler sitzt auf einem 68 Jahre alten Stuhl, auf dem Alu-Chair. Das ist der ultimative Stuhl, es gibt keinen besseren. Da sitzen alle drauf, da sitzt die Bundespressekonferenz und der Stoltenberg sitzt da drauf. Und das ist natürlich traurig, ne? Also Kaffeekannen und Gardinen ist auch sinnlos, sondern man muss sich neue Aufgaben suchen, die zu Lösungen finden, auch zu dem, was der Philipp Stark sagt, zum Überleben. Also vernünftige Nahrung und vielleicht auch sogar Surrogate, wenn sie eben nicht in die Malediven reisen können, was können wir ihnen stattdessen anbieten?
Vielleicht darf ich als derjenige, der es ja angerichtet hat mit diesem Thema Optimismus in Pflicht, aus der Warte des Philosophen ein bisschen was dazu noch antworten. Zuerst einmal sollten wir uns die Frage stellen, ist unser Anlass zu verzweifeln wirklich so exzeptionell, wie wir ihn empfinden? Das Zitat von Popper ist übrigens in einer ganz konkreten Situation entstanden. Er war jüdischer Abstammung. Wir haben den Holocaust, wir haben vertriebene Juden. Sein Anlass, diesen Satz zu sagen, war, wir müssen gucken, wie wir retten können, wie wir Leute retten können, wie wir sie da rausholen können, wie wir ihnen zur Flucht verhelfen können, zur Emigration und so weiter. Jeder erlebt natürlich seine Verzweiflung immer als die exklusivste der Welt. Die damals sehe ich jetzt auch nicht gerade als weniger problematisch an als unsere. Ja. Und die Situation, dass der Mensch die Welt erledigen kann, ist auch nicht neu. Ja, also dieses, also nicht, dass das falsch rüberkommt. Ja, wenn ich mir zum Beispiel den Sohn meiner Nichte angucke mit 4, 5 Jahren und hochrechne, in welcher Welt der wahrscheinlich leben wird, dann kann ich für mich nur sagen, Schwein gehabt. Ne? Ich gehöre zu einer Generation, die wahrscheinlich die beste Zeit überhaupt erleben durfte. Ja, die längste Friedensperiode, die wir in Europa hatten und. Ja, und Klimawandel wird mir dann in meiner Urne auch nicht mehr ganz so viel ausmachen, wie dem nachkommt. Völlig klar. Ja. Aber wir hatten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Situation, dass die Menschen sich mit per Knopfdruck komplett erledigen können. Die Situation ist nicht vorbei. Also Anlass zur wirklich existenziell riesigen, großen Sorgen haben wir schon länger. Das ist nicht etwas Neues. Ja. Damit leben wir schon eine ganze Zeit. Ob diese ganze Geschichte irgendwie gut ausgeht. Aber was wollen Sie denn machen? Klar, man kann sich auch gleich aufhängen. Ja? Mag eine Option sein. Sie lachen, wir sind schon ein bisschen älter. Da ist es nicht mehr so ganz viel Verlust. Ja? Aber für junge Leute keine gute Perspektive, würde ich mal sagen. Also, womöglich müssen wir das tun, was alle getan haben, die immer schon mit existenziellen Sorgen konfrontiert waren. Weitermachen, versuchen, es besser zu machen. Versuchen, jeder an seinem Platz und meistens nur mit ganz, ganz kleinen Möglichkeiten, ein klein bisschen dazu beizutragen, ja, dass es vielleicht etwas besser geht. Meine Möglichkeiten sind, wie ich mit 62 gut weiß, sehr begrenzt. Ich versuche es halt so mit dem, was ich immer mache. Ich treffe mich mit Ihnen hier, montags abends zum Beispiel. Kleiner Versuch, kleiner Beitrag. Vielleicht als Empfehlung auf diese Frage, falls Sie es gestern nicht gesehen haben, Sie sehen das sicher in den Mediatheken. Gestern wurde Salman Rushdie der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Hören Sie sich mal die Rede an. Ja. Also viel schlechter im Außen kann ein Leben eigentlich nicht ablaufen. Und dann gucken Sie sich mal an, wie der Mensch damit umgeht und was er uns auf den Weg gibt. Da ist, glaube ich, dann genug, wo man Optimismus und Hoffnung herholen kann, gesagt.
Ja. Ich kann das nur unterstützen. Übrigens haben wir ja auch sehr viele Möglichkeiten, sehr viele positive Möglichkeiten. McLuhan spricht ja von der Amputation und der Extension. Wir haben Extensionsmöglichkeiten. Sie kommen im Netz überall hin. Sie können über WhatsApp mit jemandem telefonieren und müssen nicht vorher anrufen, ich hätte gern ein Gespräch nach Paris und so, wie das früher war, sondern man tippt da drauf und ist verbunden. Und das kann man ja auch für positive Dinge nutzen. Also nicht nur für Smileys und Sushi gegessen, war auch wieder lecker, lese ich jeden Tag bei Facebook. Sondern das kann ja auch was Positives sein. Also zum Beispiel Demonstrationen organisieren, das ist für manche sehr wichtig im Netz.
Hatte mal den arabischen Frühling hervorgerufen, war zwar leider nicht in konstanten Sommer übergegangen, aber immerhin, ja, die ja. Möglichkeiten kann man dann auch nutzen, die wir heute haben. Nun gut, jetzt haben Sie ja genug zu tun. Bis nächste Woche retten Sie die Welt und dann sehen wir uns wieder und sind ganz tiefenentspannt. Nächste Woche werden wir Ernst-Peter Fischer zu Gast haben. Der wird Ihnen was über eine Haltung in der Wissenschaft erzählen, die sich damit auseinanderzusetzen hat, dass wir fast immer scheitern. Also scheitern Sie fröhlich weiter. Ich danke Herrn Schütz sehr für seinen Vortrag, Ihnen fürs Kommen. Schönen Abend, bis nächste Woche. Dankeschön.